Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wieder mal hier vorne zu stehen nach meinem Urlaub und jetzt die letzte Predigt über Jona halten zu dürfen. Ich habe letzten Sonntag ja schon hier dabei sein dürfen, Till, als du über das Kapitel 3 gesprochen hast. Und ich habe nach einem Vergleich gesucht für dieses Jona-Buch und ich musste unwillkürlich an eine Achterbahnfahrt denken. Also es geht wirklich auf und ab. Und auf diese Achterbahnfahrt möchte ich euch heute dann auch nochmal ins letzte Kapitel mit reinnehmen. Aber auch für diejenigen, die vielleicht auch jetzt erst mit dazustoßen, noch ganz kurz den Rahmen abstecken. Es geht darum, eine Stadt damals, die assyrische Stadt Ninive, steht wegen ihrer großen Schuld vor ihrer Verurteilung und ihrem Untergang. Aber Gott möchte sie warnen und ihr noch eine Chance zur Umkehr geben. Und um ihr das auszurichten, beruft er dazu den Propheten Jona und beauftragt ihn. Der hat allerdings ein großes Problem mit diesem Auftrag, denn er möchte auf keinen Fall, dass die Assyrer die Chance zur Umkehr und Begnadigung bekommen, denn sie sind die Erzfeinde Israels und sollen auf gar keinen Fall Gnade finden. Ja, so ist es. Und jetzt fangen wir sozusagen in Kapitel 1 an. Hier seht ihr den Anfang der Achterbahnfahrt. Die Fahrt beginnt im Kapitel 1. Jona, was tut er? Er läuft vor Gott und seinem Auftrag davon. Und was geschieht dann? Es geht jetzt erstmal richtig bergab. Und am Ende wird er sogar ins Meer geworfen. Er bittet sogar darum. Man merkt, da ist dieser Wunsch, möglichst weit weg von diesem Auftrag zu kommen. Dort wird er verschlungen von einem Meeresungeheuer und hier erreicht er den Tiefpunkt seiner Fahrt im Bauch dieses Ungeheuers. Und dort kommt er allerdings zur Besinnung, was erstaunt, wenn man bedenkt, wie er vorher aufgetreten ist. Also er muss irgendwo auch noch mal eine andere Seite in sich haben. Und es zeigt, manchmal muss man vielleicht erstmal richtig an einen Endpunkt kommen, um zur Besinnung zu kommen. Vielleicht fallen euch ein paar Leute dabei ein oder auch ihr selber. Jona scheint also wirklich so zur Besinnung gekommen zu sein und er betet dann im Bauch des Fisches dieses bewegende Gebet. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Also vorher lief er ja vor Gott weg, aber jetzt so an diesem Tiefpunkt, da erinnert er sich an ihn. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Wow, wer hätte das gedacht nach diesem Anfang, dass Jona nochmal so zur Erkenntnis kommt. Und da heißt es, da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Gut, er sah da sicherlich ziemlich mitgenommen aus. An der Stelle kann man sich so vorstellen, wenn dann die Verdauung schon eingesetzt hat. Also, aber jetzt in Kapitel 3 ist er eben, jetzt geht es wieder aufwärts. Jona bekommt eine neue Chance, sein Auftrag wird erneuert und alles läuft eigentlich wie am Schnürchen. Und am Ende kehren die Niniviten tatsächlich um und werden von Gott verschont. Also kann man doch sagen, objektiv gesehen, er hat also eine Höhe erreicht und einen Erfolg jetzt auch. Der ist ja kaum noch zu überbieten. Das ist Stoff für Hollywood. Also für ein Happy End. Ende gut, alles gut. Ich mag solche Geschichten und eigentlich wäre es schön, wenn wir jetzt an dieser Stelle das letzte Kapitel des Jona-Buches hätten. Ja, aber es geht nicht immer nach mir. Es geht leider noch einmal richtig bergab. Und am Ende des Jona-Buches steht ein großes Fragezeichen. Das ist übrigens tatsächlich, wenn man fragt, was ist am Schluss des Jona-Buches, steht ein Fragezeichen. Könnt ihr mal reinschauen in eure Bibel, das ist das Letzte. Ja, und hin, diesen Weg dahin und was wir nun damit anfangen sollen, da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Hier in Kapitel 4, da fängt es dann an. Jona hatte sich doch bekehrt, aber jetzt heißt es, Jona aber ärgerte sich darüber. Voller Zorn betete er. Hast du schon mal im Zorn gebetet? Also Jona kann das hier so richtig. Voller Zorn betete er: Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarschisch fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Das hätte er sich ja nun gewünscht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Also, wir erinnern uns an dieses Bekehrungsgebet im Bauch des Fisches. Also 2 und 3, Kapitel 2 und 3 sind nun plötzlich wieder wie weggewischt. Da ist nichts mehr von Gehorsam und Hingabe, nur noch Auflehnung und flammende Rebellion. Unter der Oberfläche hat anscheinend der Vulkan der Rebellion weitergebrodelt, so unsichtbar, aber immer noch da. Und nun kommt er richtig zum Ausdruck in einer mächtigen Eruption. Gibt es solche Überraschungen auch im richtigen Leben? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Alles scheint in Ordnung zu sein und denkt, boah, ist alles in trockenen Tüchern, und plötzlich am nächsten Tag. Ja, ich habe das öfter erlebt. Ich denke zum Beispiel vor vielen Jahren an einen Mann, wo ich wusste, da laufen ein paar Dinge nicht günstig oder in der Familie, und ich muss das mal ansprechen. Wie kann ich das schonend machen? Ich habe gesagt, ein persönliches Gespräch suchen. Und das habe ich auch gemacht, wirklich so vertraulich, also um ihn auch zu schützen. Und habe aber die Dinge angesprochen. Und es war cool, er hat gut reagiert und gesagt, ja, also nicht gerade toll, ne, aber doch, er hat dann, wir haben dann eine Vereinbarung getroffen, wir haben gebetet, nächste Schritte geschaut, wie es seelsorgerlich weitergehen könnte, wie er Hilfe holen kann. Und ich habe gedacht, super, jetzt kann ich ins Bett gehen, schlafen, am nächsten Morgen ist die... Und am nächsten Morgen war die Welt völlig im Chaos. Er hat es dann in die Öffentlichkeit getragen, er hat rebelliert, er hat Aufstand gemacht, und er hat das alles nicht gemacht, was er sich eigentlich vorgenommen hatte. Unter der Oberfläche war ein starker Widerstand in ihm drin, der in dem Gespräch zwar so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt war, aber dann über Nacht kam diese Stimme an die Oberfläche und hat sich durchgesetzt, und einen riesigen Schaden angerichtet. Ja, es ist ein Hinweis darauf, dass in uns Menschen sehr unterschiedliche Stimmen und Impulse sind. Kennt ihr diese unterschiedlichen Stimmen? Boah, die melden sich, die ringen sich manchmal miteinander. Manchmal denke ich so, Blick, in meinem Leben, ich erlebe mich manchmal wie so ein Menschen, der hat so ein großes Gespann von 8 schwarzen Rappen so da vorne, ne? Und die muss er alle jetzt so zügeln. Kennen das einige von euch auch? Vielleicht ein paar Männer. Können darüber mal reden. Und das muss man so zügeln. Und wer setzt sich durch, bricht da einer aus? Nun, das ist eben so. Und wie geht es weiter? Vers 4. Aber der Herr erwiderte nur: Ist es recht, von dir so wütend zu sein? Also, was setzt Gott diesem emotionalen Ausbruch entgegen? Er spricht zu ihm und fordert ihn auf, über eine Frage nachzudenken. Ist es recht, von dir so wütend zu sein? Also ich hätte gedacht, so ein Tritt vors Schienbein und mal kräftig schütteln, das wäre vielleicht wirksamer. Aber das macht Gott offensichtlich hier nicht, sondern er redet mit ihm und erwartet offensichtlich, dass er hört. Gott weiß, was er tut. Er zwingt uns nicht, sondern er redet. Ist es recht, so wütend zu sein? Ja, wir werden wütend. Wann wirst du wütend? Und zornig? Wenn uns etwas gegen den Strich geht, würde ich mal sagen. Ne? Gegen meinen Willen. Und das kann vorkommen. Nicht nur im Umgang mit Menschen, auch im Umgang mit Gott. Da kommt es übrigens öfter mal vor, dass Gott tatsächlich auch andere Vorstellungen hat als ich. Wie kann man nun gut mit Ärger und Zorn umgehen? Das ist, glaube ich, hier so ein Thema, das auch mitschwingt und was sehr wichtig ist. Die Bibel sagt im Epheser 4, 26 und 27, wenn ihr zürnt, also wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht und gebt nicht Raum dem Teufel. Also Ärger und Zorn sind ja erstmal was ganz Natürliches. Aber wenn man sich da so richtig reinhängt und da reingibt, dann kann das ziemlich schlechte Folgen haben. Also abkühlen ist angesagt, nachdenken, auch konstruktiv streiten durchaus, argumentieren, aber dann auch Umstände verbessern, Beziehungen heilen, auf Gottes Stimme hören. Also in diese Richtung möchte Gott gehen. Aber wie reagiert Jona? Schauen wir mal nach. Ab Vers 5. Jona verließ Ninive. Also er antwortet auch gar nicht. Steht auch nichts von Nachdenken. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Also ein bisschen Schatten war da. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Also er hat offenbar Oropax in seine Ohren gesteckt. Ich habe das auch immer dabei, im Urlaub zumindest. Ne? Und in der glühenden Sonne der Stadt mit einem notdürftigen, in einem glühenden Sonne vor der Stadt mit einem notdürftigen Schattendach feiert er jetzt eine Selbstmitleidsparty. Also Pity Party heißt das wohl auf Neudeutsch. Und pflegt die schwarze Hoffnung, dass am Ende doch noch ein Hammer diese Stadt vernichten könnte. Und das möchte er nicht verpassen. Darauf wartet er. Mit Gottes Wort möchte er sich nicht auseinandersetzen. Die Hitze ist ein Sinnbild seines Zornes und seines Unverstandes. Wir können dies übrigens hier gut erkennen bei Jona, als Beobachter. Ich finde, ich kann es bei anderen sowieso immer viel besser erkennen, als dann bei mir selbst. Wenn ich in der Hitze des Unverstandes bin, dann erkennt es vielleicht meine Frau besser oder andere Menschen, die mich kennen. Jesus hat ja gesagt, dass wir den Splitter im Auge des anderen immer besser erkennen als den Balken in unserem eigenen. Nun, wie geht es weiter? Vers 6. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen und die wurde uns ja heute auch schon so wunderschön hier an dem Eukalyptus erklärt. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Also wie gut Gott ist. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Ich nenne das Gottes Erlebnispädagogik. Ja, und diese Pädagogik wirkt auch. Das erste Mal auf dieser Achterbahnfahrt erfahren wir, dass Jona sich freut. Also es hätte doch so viele andere Gelegenheiten schon gegeben. Ja, zum Beispiel, dass er gerettet wurde aus diesem Meeresungeheuer oder dass seine Berufung erneuert wurde, dass Ninive gerettet wurde, diese vielen Menschen und Tiere. Aber erst jetzt, wo er so ganz persönlich ein bisschen mehr Kühlung bekommt und wo angenehmeres Umfeld, da freut er sich. Ja, Gott wollte ja auch, dass es ihm jetzt ein bisschen besser geht, ihn trösten, damit er vielleicht ein bisschen runterkommt und ins Nachdenken kommt. Doch er ergreift diese Gelegenheit zum Cooldown nicht, zum Cooldown von seinen Aggressionen und seinen inneren Festlegungen. Auch dankt er Gott nicht, ne? Obwohl er ja hier wieder mal was Gutes von Gott empfangen hat. Er fühlt sich vielleicht sogar auf seinem Ego-Trip noch bestätigt und interpretiert das Zeichen vielleicht sogar falsch, so als Rückenwind. Ist doch möglich. Wie geht's weiter? Vers 7. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre. Das wäre besser als weiterzuleben. Ja, die Sonne brennt Jona auf den Kopf. Kein Wunder, kein vernünftiger Mensch würde sich Stunden und Tage lang in die pralle Sonne setzen oder nur so ein notdürftiges Dach. Aber er macht das eben. Und Gott lässt Jona jetzt hautnah spüren, wie lebensfeindlich der Ort ist und die Einstellung, für die er sich entschieden hat. Er müsste da ja nicht sitzen. Und wieder versucht Gott, ihn zum Nachdenken und zum Umdenken zu bringen. Wird es gelingen? Da fragt ihn Gott ganz schlicht wieder: Ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Also manchmal denke ich immer, Herr, tritt mir gegen das Schienbein, schütteln mich und sonst komme ich gar nicht raus aus dieser schwierigen Disposition. Aber Gott hat sich entschieden, so gewaltlos und so wortlastig einfach diese Frage zu stellen, einfach eine Frage. Übrigens, Fragen können sehr mächtig sein, wenn wir uns darauf einlassen. Und Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Das stelle ich mir so vor, so wie das Rumpelstilzchen, ne? Dass er so auftritt. Und dies sind die letzten Worte, die uns von Jona überliefert werden. In diesem Augenblick ist er immer noch gewillt, seine Pity-Party weiter zu feiern und darauf zu bestehen, dass sein Wille geschieht, koste es, was es wolle. Und es soll auch richtig Blut fließen. Wozu der Mensch doch in seinem Zorn fähig sein kann, sogar heilige Männer Gottes. Also wenn ich Gott wäre, hätte ich spätestens hier einen Schlussstrich gezogen und ohne Jona weitergemacht. Wie gut, dass ich nicht Gott bin, das habe ich oft schon gedacht. Ich glaube, Till, du hast es auch schon erfahren, du hattest das eine Zeit lang, glaube ich, an deiner Tür stehen. Also das ist sehr gut, besonders für Pastoren, diese Erkenntnis. Ich bin nicht Gott. Und Gott hat mehr Gnade und Mitgefühl als ich. Wie geht's weiter? Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Das letzte Wort im Jona-Buch hat Gott und es zeigt Gottes Wesen, das ja auch Jona schon korrekt beschrieben hat. Schon ganz am Anfang. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Vielleicht können wir das einblenden. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Das ist ja das große Thema im Jona-Buch, das Geheimnis der Gnade. Dieser große und gnädige Gott. Aber wir merken, dieser große und gnädige Gott ist auch eine Riesenherausforderung. Sicher für die ganze Welt, aber besonders auch für seine Frommen. Ja, Jona wusste das, aber er hat dabei immer nur an Ninive gedacht. Und jetzt braucht er selber diesen gnädigen und barmherzigen Gott. Nur wird er die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen und jetzt von ganzem Herzen umkehren. Am Ende des Jona-Buches steht ein Fragezeichen. Das sollten wir einfach mal auch so wirken lassen. Das Fragezeichen steht dann plötzlich auch vor mir, wenn ich mir das so angucke. Boah, das steht vor Jona, steht vor Ninive, steht vor dir, vor mir. Eins steht fest, Gott möchte, dass diese Kurve hier wieder ganz nach oben geht und dort bleibt, und zwar für jeden Menschen. Das will Gott. Gott möchte das wirklich. Also nicht nur Jona und das auserwählte Volk Israel, für das er ja irgendwie auch steht hier stellvertretend. Und aus heutiger Sicht die christliche Gemeinde, sondern auch Ninive und alle Völker dieser Erde liegen Gott am Herzen. Und er möchte nicht ihr Verderben, sondern ihre Rettung. Ich finde das cool, dass das schon hier im sogenannten Alten Testament so eindrücklich uns vor Augen gemalt wird. Diese im Englischen heißt es Compassion, dieses Mitgefühl, dieses Mitfühlen Gottes für die ganze Welt und alle Menschen, auch für dich und für mich. Ich erkenne jetzt mindestens 4 Herausforderungen, die möchte ich jetzt formulieren noch und euch damit reinnahmen. Die erste, herausfordernde Gnade, lasse ich mich von Gott beauftragen. Ich möchte das mal persönlich jetzt nehmen. Jona ist zum Propheten berufen, aber es gibt einen Punkt, wo er sich der Berufung seines Lebens verweigert und nur noch um sich selber kreist. Und in der Folge wird Jona zu einer echten Belastung. Also wenn man das mal nochmal so Revue passieren lässt im Jona-Buch, er gefährdet das Schiff, auf dem er vor Gott flieht. Ja, das ist schon der Anfang, wo er einen Haufen Leute mitreißen könnte. Er wünscht Tausenden von Menschen und Tieren nur noch das Verderben. Und er gefährdet sich auch selbst, also wie oft er sagt, boah, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und vor dem Leben fliehen will. Und auch für Gottes Pläne wird er eine echte Belastung. Obwohl er doch von Gott berufen ist und diese Bestimmung hat über seinem Leben. Das macht mich einfach sehr nachdenklich. Nun kann man der Meinung sein, das kann mir nie passieren. Aber die Bibel und die Lebenserfahrung zeigen, dass jeder Mensch, jede Gemeinschaft, jede Organisation ihre göttliche Bestimmung verfehlen können. Auch wenn sie mal darauf waren. Ich glaube an Jesus Christus. Das habe ich heute noch gar nicht gesagt. Aber ich glaube an Jesus Christus. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das seid ihr. Und sofern ihr an Jesus glaubt und du heute hier bist und an ihn glaubst, du bist auch Licht für die Welt. Und so frage ich mich, bringe ich das Licht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes in diese Welt? Merken das meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen zum Beispiel hier, die neben Tür an Tür mit mir arbeiten, meine Frau, meine Kinder? Bringe ich Jesus in diese Welt? Oder bezogen auf uns als Gemeinde, bringen wir das Licht Gottes in diese Welt? Und ich bin sehr dankbar, dass in unseren Tagen es einen neuen Aufbruch in der christlichen Gemeinde und unter christlichen Gemeinden gibt, die sagen, wir wollen uns zu unserem Auftrag neu bekehren. Einige von uns waren auf der Konferenz von K5 in Stuttgart und dort kommen viele zusammen, die sagen, wir wollen uns neu zu diesem Auftrag bekehren. Wir wollen Gemeinde sein für die Menschen in dieser Welt, dass sie gerettet werden durch Gottes Gnade. Und jeder einzelne Mensch ist wichtig. Und das steht auch hinter unserer Vision als Gemeinde, Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Aber trotzdem die Frage, lasse ich mich von Gott persönlich berufen und auch wir als Gemeinde, stellen wir uns da wirklich neu und kraftvoll auch immer wieder rein. Das Zweite, stelle ich mich Gottes Fragen? Die zweite Herausforderung ist auch wieder eine Frage, ja. Es gibt mir zu denken, dass selbst ein Mann Gottes und Prophet wie Jona völlig taub für Gottes Reden werden kann. Viel zu lange hört er Gott nicht zu und denkt nicht über die Fragen nach, die der Herr ihm stellt. Zum Beispiel die Frage, ist es richtig von dir so wütend zu sein? Ich denke, diese Predigt könnte allein dadurch schon ein Gewinn für dich werden, wenn du diese Frage jetzt mit in die kommende Woche nimmst und bei gegebenen Anlass dann dir stellst. Ist es recht, dass ich jetzt so wütend bin? Oder die Frage vielleicht, warum sollte Gott nicht auch deine Feinde lieben? Also darum geht es ja hier auch. Gott will, dass ich auf ihn höre. Er ist ein Gott des Wortes. Also er tritt mir nicht immer gegen das Schienbein, er schüttelt mich nicht dauernd, das tut er vielleicht auch mal. Aber in der Regel ist er so gewaltlos, ne? Und kommt mit seinem Wort und fordert mich dazu heraus, hinzuhören. Heute Morgen habe ich eine Nachricht per WhatsApp gekriegt. Ich bin ja eigentlich mit den meisten hier, die WhatsApp haben, verlinkt, wie das so ist. Und von einem prophetisch begabten Gemeindemitglied. Und die Schwester hat eben die Woche gebetet und hat eben auf Gott gehört. Und ich fasse es einfach mal so zusammen, den Eindruck gehabt, mir das heute Morgen nochmal so zu schreiben, dass sie den Eindruck hat, dass Gott einfach nochmal so wirklich dieses Thema Umkehr so ganz persönlich uns nah ans Herz legt. Und sagt auch, es gibt so viele Dinge, die ganz konkret unser geistliches Leben auch gefährden. Es sind eigentlich Klassiker, Abhängigkeiten, Missbrauch von Suchtmitteln, Alkohol, Zigaretten, Abhängigkeit von falschen Ratgebern, Pornografie, Irgendwie denkt man, wie kann man das immer wieder so sagen? Aber wir müssen es sagen, weil diese Sünde bringt uns zum Absturz, wenn wir ihr erliegen, wenn wir uns davon fangen lassen. Und du weißt selber, wo die Kampfpunkte in deinem Leben sind. Und jeder von uns hat hier zu kämpfen. Denk mal an diese 8 Rösser da vor dem Wagen. Und die Stimmen, die da hochkommen in uns. Aber Gott möchte in seiner Gnade, dass wir das, wie soll ich sagen, dass es aufwärts geht, dass eine gute Dynamik in unserem Leben ist zum Heil. Und deshalb will er ist ja ein gnädiger Gott. Er will uns vergeben, aber auch befreien. Und das ist die gute Nachricht. Gott lässt diesen Prozess aber in deiner und in meiner Entscheidung, so wie bei Jona. Es bleibt dieses Fragezeichen. Hier im Hinhören und Reflektieren und Umkehren liegt der Wendepunkt nach oben. Also diese Herausforderung höre ich. Das Dritte, interpretiere ich Gottes Zeichen richtig? Also Gott will Jona ja etwas Gutes tun und ihm helfen. Er will ihm helfen, runterzukommen und abzukühlen. Aber Jona hat dafür überhaupt keine Antenne. Und ich glaube, dass Gott dir und mir auch ganz viele Zeichen seiner Gnade gibt und möchte, dass wir dafür viel aufmerksamer und dankbarer werden. Das ist so der erste Punkt, überhaupt auch mal Danke zu sagen. Und Gott hat eigentlich auch noch mal ein ganz besonderes Zeichen gegeben, das eigentlich alle Menschen sehen sollten und dass der Schlüssel und die Offenbarung seiner wunderbaren Gnade und Liebe ist und auch der Wendepunkt für jeden von uns sein kann. Jesus, in der Bibel wird uns berichtet, dass Jesus einmal aufgefordert wurde, Wunder zu tun und Zeichen zu tun, dafür, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und das lesen wir zum Beispiel Lukas 11, 29 folgende. Und da sagt Jesus, diesem Geschlecht wird nur das Zeichen des Jona gegeben. Das finde ich jetzt spannend im Zusammenhang mit einer Predigt über Jona. Denn wie Jona zum Zeichen geworden ist für die Leute von Ninive, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Worauf spielt Jesus da an? Jona war 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches, bevor er wieder erschien und seinen Auftrag erfüllte. Und Jesus starb für die Schuld der Welt am Kreuz von Golgatha und wurde ins Grab gelegt und war 3 Tage im Grab, bevor er dann auferweckt wurde und auferstanden und als König und Herr und Erlöser sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat. Jesus ist Sieger. Jesus hat die Wende vollzogen. Gott ist noch weitergegangen als zu reden. Er hat gehandelt. Er hat sich persönlich eingesetzt. Er ist in die Bresche gesprungen. Es ist nochmal diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes größer geworden. Es gibt ja viele Kreuzesdarstellungen und mich faszinieren immer die Kreuzesdarstellungen in der orthodoxen Kirche. Da sind immer noch ein paar mehr Zeichen dran und da gibt es auch so einen Querbalken hier an dieser Stelle. Hat das jemand schon mal gesehen? Oben gibt es dann auch noch mal einen Balken, das ist praktisch das Schild, wo drauf stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann das Kreuz, das wir kennen, aber dann auch dieser geheimnisvolle Querbalken. Das muss man erklären, was der für einen Sinn hat. Mit Jesus zusammen wurden 2 Schwerverbrecher gekreuzigt und hingerichtet. Der eine rechts, der andere links. Und der eine hat Jesus verspottet und ihn abgelehnt und gesagt, boah, was machst du denn hier? Und hat sich also über ihn erhoben. Aber der andere auf der anderen Seite hat gesagt, hey, ich bin hier zu Recht, aber Jesus, du kannst mich retten, du kannst mich erlösen. Und hat gesagt, denk an mich und erlöse mich. Und Jesus hat gesagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. In dieser Extremsituation. Und dafür steht dieser Querbalken. Der eine, für den ging es wieder nach oben. In den Himmel wurde gerettet, weil er Jesus anrief. Und der andere, für den ging es eben tatsächlich weiter nach unten, in die Gottesferne. Wie tragisch. Und das sind die beiden möglichen Ausgänge. Aber hier, das Kreuz, das ist der Wendepunkt. Und Gott möchte, dass die Kurve wieder hochgeht in den Himmel. Und er hat alles dafür getan. Und deshalb die vierte Herausforderung, kehre ich selber um zu Gott. Es ging ja nicht nur um Ninive, es ging immer um Jona, jetzt geht es auch um mich, um dich. Gott möchte nicht, dass irgendjemand immer weiter auf diese abschüssige Bahn gelangt und schließlich scheitert im Leben oder eben auch in der Ewigkeit. Und um das zu verhindern, hat Gott alles getan, was in seiner Macht steht und hat in Jesus Christus sogar ein ganz persönliches und machtvolles und liebevolles Opfer gebracht. Und er streckt jetzt sozusagen seine Hand aus in Jesus, aber er kann es niemandem abnehmen und nimmt es auch niemandem ab, diese Hand zu ergreifen. Das ist eben dieses Fragezeichen, was am Ende steht. Jona hat es möglicherweise ergriffen. Ich glaube dran, dass er es getan hat. Ich hoffe darauf. Und Gott möchte das auch. Ein gutes Beispiel ist auch der König von Ninive, von dem man das ja eigentlich gar nicht erwartet hätte. Nach dieser Fünf-Punkte-Predigt oder Fünf-Worte-Predigt, das war ja so eine Predigt, wo man sagt, bitte hör nicht drauf. Ne? Also 40 Tagen wird Ninive platt gemacht irgendwie so. Das war so ganz eigentlich, das ist so. Aber der König von Ninive hat es verstanden, diese Umkehrchance hat trotzdem, dass alles so schlecht war, diese Predigt hat er die Gnade Gottes erkannt und hat gesagt, ich bestürme Gott. Und er ist umgekehrt und hat seinen ganzen Einflussbereich mitgenommen. Also ohne ihn wäre wahrscheinlich Ninive auch nicht umgekehrt. Und jeder von euch steht so einem kleinen Community vor, Familie, Arbeitsplatz, Gemeindegruppe, wo auch immer. Du hast Einfluss in deinem Leben. Und wenn du umkehrst, dann kann das Heil und Segen bedeuten für ganz viele andere Menschen. Ist das nicht motivierend? Und Gott möchte, dass es aufwärts geht. Heute können wir zu Gott umkehren, indem wir Jesus unser Leben übergeben und ihn als unseren Herrn und Gott annehmen. Ich glaube, dass das viele von euch schon getan haben. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der hierher kommt, vielleicht schon seit einigen Wochen oder heute das erste Mal, das ihr zuhört. Und möchte ich einfach ermutigen, diesen Schritt zu tun. So gut du es verstanden hast, dass du sagst, ja, dass du betest, du sagst, ja, Herr, ich greife deine Hand, ich will darauf, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und hilf mir, da rauszukommen aus dieser Abwärtsspirale und frei zu werden, dass das Leben gelingt und dass ich in den Himmel komme, dass ich in Ewigkeit bei dir bin und der Himmel schon auf die Erde kommt. Und natürlich sind hier auch viele andere wie Jona, die ihre Berufung haben, die Gott nachfolgen, die Jesus nachfolgen. Aber vielleicht habt ihr euch auch, wie ich mich auch an manchen Stellen, ertappt gefühlt und gesehen, ja, hier gibt es Herausforderungen der Gnade, wo ich ganz konkret für mich auch noch Umkehrschritte zu gehen habe, wo ich besser hinhören sollte auf Gott, mir Zeit dafür nehmen, wirklich zu hören, wo ich ihm danke, wo ich das, was er für mich tut, auch wirklich versuche, richtig zu interpretieren, mich vielleicht auch mal vor jemandem öffne. Das ist ja noch das Gute an Jona, er redet ja noch mit Gott. Also Gott hält das übrigens auch aus, wenn wir auch mit ihm unser Herz so ausschütten. Es ist ja gut, dass er noch mit Gott redet, dass er sich öffnet, so möchte ich dich auch ermutigen. Rede mit Gott, aber auch vielleicht mit einer Person deines Vertrauens. Und ich möchte gleich einfach auch ein Gebet noch beten und einladen dazu, wenn du das möchtest, da dich mit zu identifizieren. Für diese beiden Personengruppen, für die vielleicht sich zum ersten Mal heute entscheiden wollen oder auch die nochmal ihre Entscheidung erneuern und festmachen. Gottes Gnade fordert uns heraus. Amen. Da möchte ich jetzt beten und ich würde dir einfach